ARD. Herzlich willkommen. Heute mit einem Blick hinter verborgene Mauern und Türen. Wir schauen ins Gefängnis, in den Strafvollzug. Darum geht es heute. In dieser Woche ist gerade im Saarland der Blick dorthin aus einem traurigen Anlass gerichtet worden. In der Jugend-JVA in Ottweiler hat ein 15-jähriger Suizid begangen. Es gab einen Gefangenenaufruhr und nun werden auch Vorwürfe gegen Vollzugsbeamte geprüft. Es gilt für alle die Unschuld. Es ist noch nichts aufgeklärt, aber es ist ein Thema geworden. Und es ist ein drastisches Beispiel dafür, dass wir sehr wenig wissen, wie Menschen hinter Gittern leben, was eigentlich im Namen des Volkes im sogenannten Knast passiert. Wollen wir das wirklich wissen, was mit den Weggesperrten passiert? Ob der Strafvollzug wirklich Sinn macht für die Insassen? Und was ist eigentlich mit dem Gefängnispersonal? Joachim Walter war lange Jahre Leiter des Jugendstrafvollzugs in Pforzheim, Adelsheim. Außerdem hat er zuvor auch in Stuttgart-Stammheim Leitungsfunktionen inne gehabt. Und jetzt hat er ein Buch vorgelegt, das eben diese Fragen aufwirft und schildert, was er erlebt und auch durchlebt hat. Und er sagt, der totale Charakter der Einrichtung muss zurückgebaut werden. Mehr Humanismus sei angebracht. Er hat sich auf den Weg nach Saarbrücken gemacht. Ich begrüße ihn jetzt heute Morgen hier bei SR Kultur im Studio. Guten Morgen, Joachim Walter. Grüß Sie.
Guten Morgen.
Haben Sie den Geruch des Knastes noch in der Nase?
Ich habe ihn noch in der Nase, er ist aber in den letzten Jahren insofern nicht mehr so typisch, als nicht mehr alle Gefangene rauchen. Das war früher so, dass jeder geraucht hat. Heute gibt es auch schon einige Nichtraucher.
Beschreiben Sie mal den Geruch. Wie riecht es in so einem Gefängnis?
Das riecht, ist eine Mischung aus abgestandenem Essen, kaltem Zigarettenrauch, ungelüfteten Hafträumen, vielleicht auch Männerschweiß. Also all dieses zusammen gibt eine ganz undefinierbare Mischung, die manchem Besucher sogar den Atem verschlagen hat. Einige mussten wir ohnmächtig hinaus begleiten.
Sie waren viele, viele Jahre jeden Tag in diesem Geruchsumfeld, in diesem Umfeld aktiv. Wie kommt man auf die Idee, Gefängnisleiter zu werden?
Es war gar nicht meine Idee. Ich habe mein zweites juristisches Staatsexamen gemacht und wollte eigentlich, wie zuvor auch schon, Strafverteidiger sein, hatte auch hervorragende Angebote, finanziell hervorragend. Und dann sagte ein Vorsitzender Richter zu mir, er habe einen Termin beim Justizministerium für mich arrangiert für ein Informationsgespräch. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, naja, informativ kann man sich ja mal anhören. Und da bin ich dann hingegangen und ruckzuck haben die mir angeboten, dass ich sofort innerhalb von 14 Tagen stellvertretender Leiter der Strafanstalt in Heilbronn werde und haben die Bewerbung für mich selber geschrieben. Ich habe nie eine geschrieben.
Sie sind es viele, viele Jahre dann geblieben in verschiedenen Funktionen, auch als Dozent, viele Jahre dann aktiv. Wenn Sie darauf jetzt als Ganzes zurückblicken, würden Sie sagen, es war damals die richtige Entscheidung, diesen Weg zu gehen?
Ich glaube schon, weil man als Anstaltsleiter schon enorme Einflussmöglichkeiten hat. Man kann sehr viel gestalten. Erst recht im Jugendstrafvollzug, in den ich sehr früh hintendiert habe, weil ich wusste, da gibt es eben noch mehr Fachleute wie Psychologen, Sozialarbeiter, Geistliche, sogar einen Psychiater, eine große Schule. Das heißt, man hat einen großen Apparat und kann viel beeinflussen.
Ihr Buch heißt »Die Freiheit nehme ich dir. Sinn und Unsinn des Strafvollzugs«. Ist das Buch jetzt am Ende nach Ihrer Arbeit entstanden oder haben Sie schon vorher gesagt, ich muss darüber schreiben, weil Sinn und Unsinn des Strafvollzugs suggeriert ja doch, dass Sie sich auch kritische Gedanken gemacht haben?
Die kritischen Gedanken habe ich mir immer gemacht, eigentlich vom ersten Tag an. Aber die Idee zu dem Buch ist gekommen, weil mich meine Enkel immer mal wieder gefragt haben, wie geht das zu, was sind das für Menschen im Strafvollzug? Und dann habe ich gedacht, diese Fragen beantworte ich mit Geschichten über Menschen im Strafvollzug. Und so sind dann 24 ins Buch gekommen, insgesamt sind es noch ein paar mehr, einige sind draußen geblieben.
Aber diese Frage, da sind wir genau beim Kern des Punktes, auch für Ihr Buch und auch für unsere Frage heute. Wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig über das, was dahinter den Gitterstäben passiert. Ist das erstmal verständlich, dass wir so wenig wissen? Auch für Sie nach wie vor ist es gut?
Ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Menschen gut ist, weil so schön ist das nicht. Wir wollen ja auch nicht unbedingt wissen, was in der Intensivstation des Krankenhauses vor sich geht. Und das Gefängnis ist eine Art Intensivstation der Gesellschaft und schon gar nicht in der Leichenhalle. Das wollen wir wirklich nicht unbedingt wissen. Und vielleicht ist es mit dem Strafvollzug auch so. Türe hinter dem Übeltäter zu, so endet ja fast jeder Film.
Und diesen Film wollen wir ein klein bisschen weiterdrehen. Heute hier bei Fragen an den Autor Joachim Walter. Eine Frage, die Martin Rees schon geschickt hat. Vielen Dank dafür, Herr Walter. Sie schreiben und waren ja auch im Bereich Adelsheim unterwegs. Die Justizvollzugsanstalt 74 gegründet, ist die zweitgrößte in Deutschland. Martin Rees würde ganz gerne wissen, wenn man so eine Strafvollzugsanstalt baut, hat das dann auch mit Lage zu tun? Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, wie sie von innen aussieht, also wie sowas organisiert ist, dass wir erstmal ein ganz konkretes Beispiel haben. Wie sieht sowas aus und warum wird es gerade in der Form dort errichtet?
Warum es in Adelsheim errichtet worden ist, ist eine lustige Geschichte. Das Land Baden-Württemberg wollte eine neue Reformanstalt bauen und brauchte dafür eine große Fläche. Und die gab es in Landesmitte, wo sie am besten aufgehoben wäre, diese Anstalt, weil sie ja fürs ganze Land zuständig ist. Die gab es da nicht, die war da nicht bezahlbar. Und in Adelsheim hat die Bevölkerung die Frage gestellt bekommen, wollt ihr lieber eine Kaserne oder ein Gefängnis? Und dann hat sich die Bevölkerung mehrheitlich für die Kaserne, für das Gefängnis entschieden. Das Argument war, die dürfen ja nicht raus. Bei den anderen sind unsere Töchter vielleicht in Gefahr.
Das ist natürlich auch ein Grund, eine Gefängnisanstalt in der Nähe zu bauen. Wenn man nun diese JVA Adelsheim nimmt, die als zweitgrößte Jugendstrafvollzugsanstalt in Deutschland gilt, wie viele Jugendliche sitzen dort ein, Größenordnung, und wie ist das organisiert?
Die Normalbelegung sind bis zu maximal, aber die sollte man besser nicht erreichen, 420 Gefangene. Organisiert ist es so, dass es zahlreiche Hafthäuser gibt, sodass man altersmäßig differenzieren kann, damit die wenigen 15- und 16-Jährigen, die es gibt, das sind sehr wenige, nicht zusammen mit 20, 21-Jährigen untergebracht sind, um jetzt die beiden Extreme zu nennen.
Wenn man diese Anstalt nimmt, ist das so eine typische Anstalt dann auch für Deutschland oder sehen die alle unterschiedlich aus?
Das ist relativ typisch. Natürlich gibt es bauliche Unterschiede, weil es ältere und neuere Anstalten gibt, aber ist eigentlich typisch.
Sollten Gefangene den Mindestlohn bekommen?
Ja, unbedingt. Es ist ja so, dass Arbeit für Resozialisierung eine große Rolle spielt. Übrigens auch wäre dann gut, dass die Gefangenen endlich in die Kassen einbezahlen, das heißt in die Pensionskasse, Sozialversicherung und Steuer. Das hätte für alle Beteiligten viel Vorteile, denn im Moment ist es so, dass viele Gefangene keinerlei Einkünfte außer einem kleinen Taschengeld haben und deswegen auch nichts bezahlen können, insbesondere auch keine Schadenswiedergutmachung.
Das heißt, Sie arbeiten dennoch, die Gefangenen im Moment, in verschiedenen Bereichen, auch in den Haftanstalten, wo Sie Leiter waren, für lau, kann man das so sagen? Oder wie ist das organisiert?
Nein, das ist nicht so. Im Jugendstrafvollzug herrscht Arbeitspflicht. Für die Erwachsenen herrscht keine Arbeitspflicht und gibt es häufig auch keinen Arbeitsplatz. Im Jugendstrafvollzug zählt zur Erfüllung der Arbeitspflicht auch der Besuch der Schule, was in diesem Alter natürlich sehr wichtig ist, weil doch viele Schulflüchtlinge oder Schulversager sind.
Die Arbeitspflicht, Sie schreiben ja auch darüber, eine Beschäftigung zu schaffen, anzubieten, Möglichkeiten aufzuweisen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist ganz wichtig, weil es geht ja um die Zukunft. Und gerade bei jungen Menschen ist es wichtig, dass sie nicht tatenlos sozusagen ihre Strafe abbüßen, sondern dass sie beschäftigt werden, dass eine Zukunftsperspektive entwickelt wird.
Sie schreiben, um ein Beispiel zu nehmen, Heiko, ein Kind aus einem ganz besonderen Umfeld, die Geschichte, die Sie erzählen. Was war mit ihm sozusagen, warum war er inhaftiert und wie haben Sie diesen jungen Mann kennengelernt und was ist dann passiert? Vielleicht können Sie mal ein Beispiel erzählen.
Ist das der
Heiko, der in Ihrem Buch vorkommt, ja. Der aus einem speziellen Umfeld, spezielles Wohnviertel, wo er aufgewachsen ist.
Ja.
Ein ganz besonderes Beispiel vielleicht auch für junge Leute, die wenig Chancen haben, dann aus diesem Teufelskreis eigentlich rauszukommen.
Ja, der Heiko, der, das habe ich natürlich erst später beim Aktenstudium gemerkt, war aus einem Pforzheimer Problemwohngebiet und ist vielleicht der krasseste Fall, der mir je untergekommen ist. Er ist nämlich schon im Mutterleib als Embryo von seinem prügelnden Vater zum Krüppel geschlagen worden. Lustigerweise oder nicht lustigerweise hat das Paar dann danach, nachdem Heiko zur Welt kam, geheiratet. Er musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen und war sozusagen verletzt, bevor er überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und seine Karriere ging dann so weiter, dass er als der sogenannte Plüschtierdieb schon als Kind, also noch nicht strafreifer Jugendlicher, schon davor, auffällig geworden ist. In den Kaufhäusern immer Plüschtiere, Häschen, Bären, Kätzchen gestohlen hat. Und als er dann über 14 Jahre alt war, ein Zeitpunkt, dem die Polizei schon entgegengefiebert hat, wurde er dann inhaftiert und hat dann im Gefängnis sich auch sehr merkwürdig und schwierig verhalten, indem er den anderen Gefangenen ihre lieben Gegenstände weggenommen hat. Nun gibt es zwar keine Plüschtiere im Jugendgefängnis, aber es gibt eben doch Bilder von der Mutter, von der Freundin. Und das hat er geklaut. Und dann ging es leider noch weiter, indem er ganz unkontrolliert andere Gefangene angegriffen und geschlagen hat, sodass zum Schluss wir nicht mehr weiter wussten, keine psychologischen Ansatz mehr hatten. Wir hatten natürlich einen Psychologen, der auf ihn angesetzt war, aber wir haben nicht weiter geschaut. Dann hat das Justizministerium gesagt, wir haben aber eine Obhutspflicht. Es kann nicht sein, dass andere Gefangene ständig verletzt werden. Also wurde der junge Mann verlegt, was auch keine gute Lösung war, weil er mit Sicherheit in der nächsten Institution, also in einem anderen Gefängnis, immer noch genauso weitergemacht hat. Was aus ihm endgültig geworden ist, weiß ich nicht. Wir haben ihn dann aus den Augen verloren.
Kann ein solcher Fall in einem Jugendstrafvollzug adäquat in irgendeiner Form betreut werden, in Anführungszeichen?
Nein, kann er nicht. Andererseits war natürlich dieser Heiko auch zuvor mehrfach in Kinder- und Jugendpsychiatrischer Behandlung und Untersuchung. Ob er in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie auf Dauer adäquat behandelt werden kann, weiß ich nicht, möchte ich aber hoffen.
Was zeigt denn dieses Beispiel, dass doch sehr unterschiedliche Gründe vorliegen, warum jemand inhaftiert wird? Und die müssen ja irgendwie zusammengebracht werden. Das war ja auch Ihre Aufgabe, das irgendwie zu organisieren. Wo war da die Schwierigkeit?
Die Schwierigkeit liegt darin, dass ein Jugendgefängnis, was sozusagen eigentlich ein Hauptprogramm nur hat, nämlich festhalten und dafür sorgen, dass niemand rauskommt, eine so breite Behandlungspalette gar nicht haben kann. Was mir immer gefehlt hat, war die notwendige Individualisierung. Das heißt, man hat so getan, als ob man allen die gleiche Hose anziehen kann. One size fits all, das passt jedem. Sozusagen, da braucht man keine Unterschiede machen. Aber das ist falsch. Man muss große Unterschiede machen, denn sie können, um ein Beispiel zu bringen, den Feuerwehrmann, der aus Überehrgeiz einen Brand stiftet, um als erster am Brandort zu sein, also ein sehr ehrgeiziger, sehr engagierter Mensch, nicht genauso behandeln wie die drogenabhängige Kaufhausdiebin. Das sind ganz unterschiedliche Problematiken.
Haben Sie das auflösen können in Ihren Leitungstätigkeiten? Haben Sie sozusagen auch die Stellschrauben drehen können, um das zu beeinflussen? Oder gibt es da andere Mitentscheider, ob nun Justiz oder auch die Politik, wie sowas gestaltet wird?
Ganz auflösen habe ich das ganz sicher nicht können. Es gibt aber in meinem Buch bezogen auf Schulflüchtlinge und Schulversager ein Beispiel, wie unser Schulleiter es geschafft hat, Menschen, die vor jeder Schule und vor jedem Lehrangebot bisher geflohen waren, dann doch dazu zu bringen, dass sie sich damit beschäftigen. Und das muss man vielleicht mal nachlesen. Das heißt, ein Vollblutpädagoge, diese Geschichte. Seine Idee war, jeden genau dort abholen, wo seine Interessen sind. Und irgendwelche Interessen hat dann doch jeder. Die Geschichte beginnt so, ich will sie jetzt nicht erzählen, dass er fragt, aber an den unwilligen Gefangenen, aber irgendetwas wird dich doch interessieren. Dann sagt der, ja, bloß nicht euer Schulscheiß. Mich würde interessieren, wie die Wikinger gekämpft haben oder die japanischen Samurai, aber das kommt bei euch nicht vor. Und dann hat der Schulleiter gesagt, doch, dann arbeitest du zu diesem Thema, solange du willst, und kriegst von mir entsprechendes Material geliefert.
Ist die Zeit da, also die Zeit, sich damit zu beschäftigen, groß genug?
Nein, natürlich nicht, weil jeder Vollzug, den ich kennengelernt habe, im In- und Ausland letztlich Massenvollzug ist. Masseninternierung und leider nicht die individuelle Beschäftigung mit hochproblematischen Menschen.
Eine weitere Frage an Joachim Walter.
Wie unterscheiden sich die Haftbedingungen der sogenannten Untersuchungshaft von denen in einer JVA?
Leider unterscheiden sie sich in der Praxis nicht so sehr, obwohl das Gesetz etwas ganz anderes vorgibt. Der Untersuchungsgefangene gilt als unschuldig, weil er ja noch nicht verurteilt ist, und sollte eigentlich nur die Einschränkungen erleiden müssen, die zwangsläufig dazu dienen, dass er für die Untersuchung bereitgehalten wird. In Tat und Wahrheit wird er aber fast überall sogar noch schlechter behandelt als die Strafgefangenen, weil die Strafgefangenen haben Zugang zu Ausbildung, zu Arbeit, wenn sie das wünschen und wenn Arbeitsplätze da sind, er in der Regel nicht.
Hat das auch was mit diesem Unsicherheitsfaktor zu tun, dass ich, wenn ich inhaftiert bin, verurteilt bin, dann ist es ja irgendwo sozusagen klar, was auch zeitlich auf mich zukommt und welchen Umfang ich da zu erwarten habe, bei der Untersuchungshaft eben nicht. Genau. Das ist dieser Unsicherheitsfaktor, was passiert hier gerade und wie lange?
Genau, das ist eines der Hauptprobleme. Der U-Gefangene kann morgen entlassen werden, weil entweder die Hauptverhandlung stattgefunden hat und die Strafe nicht so hoch ausgefallen ist, oder weil er sogar als unschuldig erkannt wird. Beim Strafgefangenen weiß man, der hat jetzt 2,5 Jahre und kann in dieser Zeit planen.
Marion Bubel aus Saarbrücken hat eine Frage geschickt. Vielen Dank dafür. Sie würde ganz gerne wissen, haben Strafgefangene von Beginn der Inhaftierung an die Möglichkeit, therapeutische Unterstützung, Behandlung zu erhalten?
In der Regel wird eine Eingangsuntersuchung gemacht. Sie müssen sich das so vorstellen wie im Krankenhaus auch, dass man sich die Person genau anschaut, und dann sollte, wenn Behandlungsbedürftigkeit vorliegt, das auch schnellstens umgesetzt werden. Manchmal stößt das an personelle Grenzen. Eine Anstalt, wie ich sie in Adelsheim geleitet hatte, hatte zu diesem Zeitpunkt für circa 400 Gefangene 5 Psychologen. Das ist nicht wenig, aber auch nicht üppig.
Was passiert dann mit diesen Ergebnissen, sage ich jetzt mal, wenn das erfolgt ist, wenn da jemand neu reinkommt, wird dann sortiert?
Dann wird sortiert, dann wird für jeden ein individueller Plan entwickelt, der alle halbe Jahre fortgeschrieben werden soll. Und der muss sich allerdings halt doch an den Möglichkeiten der Anstalt richten. In Adelsheim hatten wir den Vorteil, dass wir 18 verschiedene Lehrausbildungen hatten. Das heißt, ein Wunsch nach einer Ausbildung eines Gefangenen blieb selten unerfüllt. Aber in kleineren Einrichtungen gibt es halt vielleicht bloß 3 Ausbildungen. Und dann ist die Frage, willst du Metzger, Bäcker oder Schreiner werden? Das ist natürlich nicht so gut.
Sie schreiben ja auch genau darüber, dass dieses Angebot eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, auch gerade bei den Jüngeren, um zu verhindern, dass eben das Ganze im wiederholten Besuch in einer Strafanstalt mündet. Also die Rückfälligkeit ist da ein ganz großes Thema. Vielleicht können Sie es ein bisschen erklären. Was ist so Ihre Erfahrung zwischen Angebote gemacht, Angebote wahrgenommen und Rückfälligkeitsquote?
Da gibt es sogar Untersuchungen. Das Ergebnis ist, wer in Haft eine Ausbildung begonnen und erfolgreich beendet hat, bei dem ist die Rückfallwahrscheinlichkeit sehr viel geringer als bei demjenigen, bei dem das entweder nicht gelungen ist oder der gar nicht angefangen hat. Noch deutlicher wird es bei denjenigen, denen rechtzeitig, das heißt deutlich vor der Entlassung, vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt worden sind, die also Ausgang, Urlaub oder Ähnliches bekommen haben, die Chance hatten, sich wieder in das Leben draußen hineinzufinden. Bei denen ist die Rückfallquote nochmal deutlich niedriger. Aber insgesamt ist sie bei Jugendlichen trotzdem immer noch relativ hoch. Nur wenn man einen langen Atem hat, das heißt, wenn man nicht schon gleich nach 3 Jahren fragt, war da noch mal was strafrechtlich Relevantes, sondern wenn man das vielleicht erst nach 10 Jahren fragt, dann kann man bessere Effekte feststellen.
Jetzt ist natürlich da auch die Diskussion, wenn wir jetzt über die Jugendstrafe hinausgehen, da haben wir den Dieb versus den Kindermörder, die Diskussion auch, die außerhalb der Gefängnisse geführt wird. Ist ja schön, wenn der erfolgreich ein Berufsangebot angenommen hat, aber ich möchte nicht, dass so jemand nochmal rauskommt, weil wir können die Gefährdung nicht einschätzen. Was antworten Sie diesen Stimmen?
Die Gefährdung einzuschätzen ist zunächst mal Sache der Psychiatrie und der Fachleute, und so schlecht ist die nicht einzuschätzen. Dafür gibt es eine Anzahl von natürlichen Experimenten, über die man sich nur wundern kann. Das eine ist in Deutschland passiert, weil das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren entschieden hat, dass die Sicherungsverwahrung so rechtlich nicht in Ordnung geht, mit der Folge, dass mehrere hundert negativ prognostizierte sicherungsverwahrte Täter, sehr gefährliche Täter von der Tat her gesehen, entlassen werden mussten. Das Ergebnis war, dass nur ein geringer, sehr geringer Anteil dieser entlassenen Gefangenen trotz negativer Prognose dann wieder straffällig geworden ist. Etwas Ähnliches ist im Staat New York passiert, auch sozusagen ein natürliches Experiment. Auch dort hat ein Gericht entschieden, dass als gefährlich internierte psychische Straftäter, also keine verurteilten Straftäter, sondern psychisch Kranke, dass die zu entlassen sind, weil auch rechtlich was nicht gestimmt hat. Auch da war das Ergebnis, die Befürchtungen haben sich in dem ganzen Umfang nicht bestätigt. Aber, jetzt kommt die Einschränkung, eine Garantie dafür, dass das in allen Fällen so klappt, kann natürlich niemand geben. Das ist das Dumme an Prognosen. Man weiß nicht genau, ob sie stimmen. Aber man kann das, sagen wir mal, massenstatistisch eingrenzen. Das geht.
Sind Sie in den ganzen Jahren eher vorsichtiger geworden, dass Sie sagen, lieber noch nicht wieder in die Gemeinschaft rauslassen, reinlassen, ist vielleicht dann doch, weil ich die Prognose eben nur habe, mir zu gefährlich noch? Oder sagen Sie, Resozialisierung müssen wir versuchen?
Ich antworte so, die Gesellschaft und die Politik ist immer weniger risikobereit geworden, obwohl zum Beispiel bei vollzugslockernden Maßnahmen, nehmen wir das Beispiel Freigang, Nichtrückkehr oder gar Straftaten aus dem Freigang heraus sehr, sehr selten sind, unter 1%. Sie müssen sich mal vorstellen, 99% klappt das, aber es klappt ab und zu mal nicht. Das muss man abwägen, wie viel Risiko man in Kauf nehmen will. Wenn wir Auto fahren und uns ins Auto setzen, nehmen wir höhere Risiken in Kauf.
Jürgen Brust, gewöhnt sind. Jürgen Brust aus St. Ingbert fragt auch nochmal nach, wie erfolgreich sind wir denn Ihrer Meinung nach auf dem weiten Feld der Resozialisierung insgesamt von Strafgefangenen? Wie kann man Erfolg, Sie haben jetzt ein paar Zahlen oder ein Verhältnis gesagt, wie kann man das bemessen?
Üblicherweise bemisst man das in Rückfallraten. Da ist die Krux, dass man sich fragen lassen muss, wie lange dauert das, dein Rückfallmesszeitraum. Wenn man den sehr, sehr lange macht, dann sind wir alle Rückfällige, weil nämlich die einschlägigen Untersuchungen von jungen Männern bis zu 25 Jahren ergeben, dass 99% selber sagen, dass sie in ihrem Leben bis dahin schon einmal eine Straftat begangen haben. Mhm. Und von denen werden natürlich auch welche wieder eine Straftat begehen. Also Rückfall ist ein Begriff, der ja eigentlich aus der Medizin stammt und den man dort auch nicht so anwendet, dass man sagt, ja, wer einmal im Krankenhaus war und wieder dorthin eingeliefert werden muss, vielleicht wegen was völlig anderem, der ist rückfällig. Das macht man nicht. Und das sollte man im Bereich von Straftaten auch nicht machen. Vernünftige Menschen machen das auch, indem sie sagen, wer, sagen wir, mein Beispiel von vorhin, eine Brandstiftung, menschengefährdende Brandstiftung begangen hat und nun wegen einem Kaufhausdiebstahl erwischt wird, der ist nicht im engeren Sinne des Wortes rückfällig geworden. Trotzdem, die Rückfallraten nach Inhaftierung sind nicht besonders günstig, weil wir nicht genügend individualisieren. Das heißt, weil wir alle Dinge, die da vorkommen, ziemlich gleich behandeln und sagen, es gibt ein einziges Mittel, was wirkt, Internierung, Freiheitsentzug.
Und da sind wir genau beim Punkt von Joachim Walter. Die Freiheit nehme ich dir. Sinn und Unsinn des Strafvollzugs. Heute das Thema hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage.
Wenn Sie Bilanz ziehen, ist der Strafvollzug in Deutschland besser oder schlechter geworden? Oder hat sich Ihr Bewertungsmaßstab im Laufe der Berufsjahre verändert?
Das ist eine schwierige Frage. Weil wenn sich der Wertungsmaßstab mit zunehmender Berufserfahrung nicht verändern würde, dann wäre etwas nicht in Ordnung. Man lernt ja dazu, hoffe ich. Ich denke, der hat sich verändert. Ich würde die Frage aber gerne so beantworten. Ich war auch sehr viel im Ausland, in sehr, sehr viel über die Europäische Union und andere Aufträge und habe dann vergleichen können. Und da fällt der Vergleich für Deutschland sehr günstig aus. Wir haben im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, erst recht mit asiatischen Ländern oder südamerikanischen Ländern, doch einen besseren Strafvollzug als die. Das kann man sagen.
Also Bruno Di Franco hat auch eine ähnliche Frage geschickt. Vielen Dank dafür per Mail an fragen@sr.de. Alles klein, alles zusammen. Die Frage ist nämlich, dass er annimmt, Herr Walter, dass unsere Haftanstalten im internationalen Vergleich noch am sinnvollsten gestaltet sind. Betrieb, Unterbringung und auch, sagt er, im Vergleich mit den USA beispielsweise. Da höre ich jetzt schon raus, da würden Sie mit Ja antworten.
Genau. Die USA kenne ich zwar nicht gut, weil ich nur einmal dort war, im Gegensatz zu osteuropäischen Ländern. Aber dieser Rachevollzug, der dort praktiziert wird in vielen Bereichen, hat nichts Gutes. Dann kommt hinzu, dass in den Vereinigten Staaten sehr viel privatisiert wird. Es gibt da die Mehrzahl der Justizvollzugsanstalten sind privatisiert. Das heißt, es will auch noch ein Unternehmer daran verdienen. Und das führt nicht dazu, dass mehr Gerechtigkeit und insbesondere mehr Resozialisierung stattfindet.
Jetzt haben wir im Saarland einen aktuellen Fall, über den wir an der Stelle natürlich auch sprechen wollen. Ein 15-Jähriger, der sich in der Untersuchungshaft umgebracht hat. Es gibt Vorwürfe, die im Raum stehen. Er wäre vorher von den Vollzugsbeamten nicht gut behandelt worden. Das ist alles völlig offen. Das ist der Stand der Dinge. Herr Walter, Sie haben sich auch ein klein bisschen eingelesen zu diesem Thema. Auch eine Frage, die mehrfach auftaucht, unter anderem Margareta Frey aus Bexbach, stellt sie. Was geschieht da mit so einem 15-jährigen Insassen in einer Justizvollzugsanstalt für Jugendliche, dass er sich dann umbringt, dass er Suizid begeht? Können Sie sich das irgendwie erklären? Also was ist da los sozusagen mit so einem jungen Menschen?
Ich kann es nicht gut erklären. Ich kann nur sagen, mir zieht sich das Herz zusammen, wenn ich daran denke, dass ein so junger Mensch, dass ein Jugendlicher, der sich in Obhut des Staates befunden hat, Suizid begeht. In meiner 30-jährigen Laufbahn im Jugendstrafvollzug ist das niemals passiert. Aber die Untersuchung hat ja bisher ergeben, dass keine Anzeichen dafür bestehen, dass Vollzugsbedienstete ihn verletzt haben. Ob die notwendigen und gebotenen suizidpräventiven Maßnahmen alle ergriffen worden sind, kann ich nicht beurteilen. Ich nehme an, weil ich das gelesen habe, dass das letztlich vielleicht sogar in einem Untersuchungsausschuss des Landtages geklärt werden wird.
Suizidprävention ist ja ein großes Thema. Auch bei Ihnen im Buch immer mal wieder taucht das auf. Was ist sozusagen die Krux, dass es so weit kommt, weil vielleicht auf der anderen Seite auch Disziplinarrecht und Arrestformen ganz rigoros durchgesetzt werden? Also das ist ja auch ein Zusammenspiel zwischen dem, der diesem Recht dann ausgesetzt ist. Wir haben da einen Fall, der hat versucht, mit einem Löffel oder mit einem Messer mit einem Messer an der Wand zu sägen, und dann wurde er disziplinarisch da eben behandelt. Endete auch in einem Suizid. Das ist ein Fall, der schon lange zurückliegt.
Ja, der zu lange zurückliegt, der aber heute immer noch passieren kann, weil trotz meiner Bemühungen in der Fachliteratur mir zwar die Wissenschaftler immer zugestimmt haben, dass Isolation in so strenger Form gefährlich ist. Sie findet aber immer noch statt in vielen Anstalten. Ja, da ist schon das Stichwort genannt. Isolation ist schwierig. Hoffnungslosigkeit, wenn die um sich greift, ist ein Punkt, der Suizid befördern kann, wenn man einfach keine Zukunft mehr sieht. Und das als junger Mensch, dann kann das passieren. Und das muss man wissen. Dafür gibt es Psychologen in den Anstalten, dafür gibt es Suizidprophylaxe, die zum Beispiel darin besteht, dass bei solchen Anzeigen der Betreffende nicht alleine untergebracht sein darf im Haftraum, dass vorher eine psychologische Exploration stattgefunden haben muss, dass Sozialarbeiter sich um den kümmern müssen. Und dann ist meine Erfahrung, wenn dann solche Situationen eintreten bei einem Gefangenen und kein Personal da ist, niemand da ist, weil vielleicht Wochenende ist oder sonst etwas, dann steigt die Gefahr noch höher, als sie vielleicht eh schon ist.
Also schon ein zentrales Thema durch diese Isolation im Speziellen, ja, aber auch durch die Strenge und Härte der Disziplinarmaßnahmen, die im Gefängnis gelten?
Ein Stück weit vielleicht schon, weil ein Denkfehler immer gemacht wird. Den kann ich jetzt hier nicht vorführen. Meinen Schülern an der Universität Heidelberg, meinen Studentinnen und Studenten, habe ich das mit einem kartesischen Taucher vorgeführt. Das ist ein kleiner Teufel, der in eine Glasflasche eingesperrt ist, die hermetisch verschlossen ist. Das Gefängnis ist auch hermetisch geschlossen. Und wenn man da oben auf den Gummistopfen drückt, dann taucht dieser Taucher unter, und zwar genauso lange, wie man diesen Druck ausübt. Und ich hatte diese Flasche immer so eingestellt, dass man viel Druck ausüben musste. Mhm. Bei viel Druck fängt er an zu tauchen, und dann tauchte er bei meiner Flasche ins Unsichtbare, weil ich den unteren Teil der Flasche verdunkelt habe. Das heißt, Druck erzeugt Gegendruck. Druck funktioniert nur so lange im geschlossenen System, wie er aufrechterhalten wird. Lässt man nach, taucht der Taucher sofort wieder auf. Und dritter Lehrsatz, Druck führt nur dazu, dass der Betreffende auf den Druck ausgeübt wird und die Betreffenden sich versuchen, in die Unsichtbarkeit zu verkrümeln. Das ist die Subkultur des Gefängnisses. Deswegen ist die Idee, die Land auf Land ab propagiert wird, viel Druck hilft im Gefängnis. Und wenn viel Druck nicht hilft, dann hilft noch mehr Druck. Die ist falsch. Sie führt zum Gegenteil.
Was hilft?
Hinschauen und nicht wegschauen. Und dafür braucht es Augen, und dafür braucht es viele Menschen, die überhaupt hinschauen wollen. Und das kann natürlich auch ein Problem sein, wenn einer, sagen wir, seinen Dienst nur so herunterreißt und gar nichts schauen will. Es braucht auch Empathie, denn ohne Empathie kann ich nicht erkennen, wie es einem anderen Menschen geht.
Damit sind wir bei denen, die auch im Gefängnis sind, nämlich die, die dort arbeiten. Über die schreiben Sie natürlich auch. Mit denen haben Sie auch ganz viele Erfahrungen gemacht und Sie selbst haben ja auch dort gearbeitet. Justizvollzugsbeamte, die haben auch eine ganz wichtige Rolle. Inwiefern können die dem gerecht werden, was Sie gerade gefordert haben, dass sie Empathie bewahren und dass sie genau hinschauen können und nicht nur Dienst nach Vorschrift machen?
Die allermeisten Justizvollzugsbeamten, die ich kennengelernt habe, und ich habe sie sehr früh kennengelernt, weil ich in der Ausbildung eingesetzt wurde und das auch gerne gemacht habe, weil von den jungen Beamtinnen und Beamten bekommst du immer mal Fragen gestellt, die dich überraschen und Probleme aufgetischt, an die du vielleicht auch als alter Hase noch gar nicht so gedacht hast. Damit will ich sagen, wenn sie beginnen, sind fast alle Vollzugsbeamten motiviert und haben Empathie, sind motiviert für ihren Beruf. Das ist vielleicht ganz ähnlich wie bei jungen Lehrern. Die brennen vielleicht auch für die Pädagogik. Aber, jetzt kommt der Punkt, im Lauf der Zeit macht sich aufgrund der vielen schlechten Erfahrungen auch ein Stück weit Zynismus breit. Das ist in diesen Berufen, bei der Polizei, im Justizvollzug, sogar im Lehrerberuf der Fall, weil man eben immer wieder nur schlechte Erfahrungen macht. Beim Vollzug ist es ganz besonders tricky, weil wir Regelungen haben, die durchaus sinnvoll sind, dass jeder Gefangene, der entlassen wird zur Bewährung, wenn er die Bewährung nicht durchsteht, in genau dieser Anstalt, aus der er entlassen worden ist, wieder zurückkehren muss. Und das bedeutet für ihn, ihm wird vor Augen geführt, jetzt bist du wieder da, wo du rausgekommen bist und hast deine Chance nicht genützt. Aber auf der anderen Seite, bei den Vollzugsbeamten, führt es eben dazu, dass die sagen, hier kommen nur immer die, die wir sowieso schon kennen. Weil diejenigen, die nicht kommen, die haben sie ja vergessen.
Die sind nicht mehr sichtbar sozusagen.
Die sind nicht mehr sichtbar. Aber die Rückfaller, die werden alle zu 100% sichtbar. Und das führt zu einem gewissen Zynismus, wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, und zwar dauernd, dass eben die Selektionsinstrumente sind, die die Justiz üblicherweise anwendet. Die werden ja auch sonst angewandt. Bist du zum zweiten Mal, bist du zum dritten Mal vor dem Jugendrichter, wirst du immer strenger behandelt. Das würde ich übrigens auch in Frage stellen, ob das eine wirklich wissenschaftlich nachweisbar gute Methode ist, zu sagen, immer mehr von demselben ist immer gut.
Aber es macht natürlich auch etwas mit den Vollzugsbeamten,
genau,
wie sie dann ihren Alltag gestalten müssen und natürlich mit welchen Menschen sie sozusagen Umgang haben. Ja. Das macht natürlich was mit einem. Anne aus Nalbach hat geschrieben, das Personal in den Vollzugsanstalten muss bestimmt ab und an die Zähne zusammenbeißen, denn Beschimpfungen und Angriffe seitens der Inhaftierten gibt es sicherlich. Mit welchen psychologischen Maßnahmen werden diese Menschen, die dort arbeiten, betreut?
Wenn wir viel Glück haben, gibt es eine Supervision, das heißt eine Gruppe von Bediensteten, eventuell unter Anleitung eines Fachmannes, eines Psychologen, die den Betreffenden hilft, diese Dinge zu verarbeiten. Das geht durch Austausch. Sie kennen das ja von anderen Selbsthilfegruppen sozusagen. Nur, das geht natürlich wieder von der Dienstzeit ab und bei knappen Dienstplänen ist das keineswegs garantiert. Ich erinnere mich, dass solche Vorschläge, die ich dem Justizministerium unterbreitet habe, insofern konterkariert wurden, indem man mir gesagt hat, das kannst du schon machen, aber aus deinem Budget.
Das heißt, es gibt auch Einfluss, der nach wie vor sagt, Druck ausüben ist das Mittel der Wahl und alle anderen arbeiten nach Dienstplan.
Ja, das gibt es, wenn man sich die Dinge nicht bis zum Grunde durchdenkt, kommt man zu der schnellen Lösung auf einen groben Klotz, gehört ein grober Keil. Das ist ein Begriff aus der Holzfällerei und da mag das ja auch stimmen, aber Menschen sind keine groben Klötze.
Susanne Klages aus Messel, vielen Dank für die Frage. Würde ganz gerne wissen, in Film und Fernsehen werden oft Situationen in Haftanstalten gezeigt. Wie realistisch werden diese dargestellt? Und wie könnte man vielleicht auch das Informationslevel der Bevölkerung gegebenenfalls verbessern, wenn es nicht so realistisch ist, was wir da sehen?
Diese Filme, die ich auch manchmal sehe, sind in der Regel irreal und auf Sensation aufgebaut. Ich kann von einem Experiment berichten, was ich in Adelsheim zusammen mit dem dort ansässigen Videokünstler Baron von Adelsheim installieren wollte. Da ging es darum, dass er ist also ein großer Videokünstler und filmt alles und jedes, dass er in der Anstalt Filme drehen wollte vom Alltag der Gefangenen und das auch gemacht hat. Und diese Filme von außen auf die Anstaltsmauer bei Nacht aufspielen wollte, aufzeigen wollte. Und gleichzeitig sollten Kameras auf die Zuschauer, auf die Bevölkerung von Adelsheim gerichtet sein, die dann, wo dann die Insassen drinnen sehen können, was machen denn die jetzt draußen? Auf diese Art und Weise wäre die 7,50 Meter hohe Anstaltsmauer durchlässig geworden. Nämlich die von drinnen hätten nach draußen gucken können und die von draußen hätten nach drinnen gucken können. Das wurde aber vom Justizministerium in Baden-Württemberg so unterbunden, weil mit Begriffen des Persönlichkeitsschutzes und Ähnlichem, die aus meiner Sicht nicht zutrafen, weil natürlich alle Gefangenen, die ins Bild gekommen sind, gefragt worden wären und gefragt wurden, ob sie damit einverstanden sind.
Also will man lieber das Bild im Dunkeln lassen? Ist das auch so ein bisschen
der Thema?
In dem
Fall, und es gibt übrigens auch in einigen europäischen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien und anderen einigen nordischen Ländern Gefängnisse, die durchsichtige Zäune haben, also so Stabgitterzäune, durch die der Bürger durchschauen kann. Was geschieht denn da drin im Namen des Volkes? Das machen wir nicht.
Da höre ich eine leichte Kritik raus, dass Sie das vielleicht dann doch eher befürworten würden, dass man den Blick
nicht
häufiger dort reinrichten kann und das auch mitbekommt. Glauben Sie denn, dass es den Menschen, die da drin sind, auch wirklich hilft, wenn man sie dann auch noch betrachtet? So ein bisschen das Zoobild kommt gerade bei mir auf.
Genau.
Gittern und ich kann nichts dagegen tun.
Das ist ganz richtig, würde aber sicher, denn das ist eine Gefahr, würde aber den Druck ausüben, dass man sieht, dass wir innerhalb der Anstalten zivil umgehen mit den Menschen. Für mich sind inhaftierte Menschen Bürger in Freiheitsentzug, so wie wir vor Jahren gelernt haben, dass Soldaten keine Untergebenen sind, die man auf dem Kasernenhof zusammenschreien kann, sondern Bürger in Uniform.
Damit sind wir auch bei einem Thema, das Sie auch behandeln. Wie werden die Menschen dargestellt, wahrgenommen, auch in den Medien und vor allen Dingen auch in der politischen Alltagsgestaltung, sagen wir es mal vielleicht so. Alle die in so einen Topf reingeworfen werden, die in irgendeiner Form straffällig geworden sind und wenn sie dann nicht aus Deutschland kommen, sondern zugewandert sind, da werden Begriffe benutzt und Forderungen aufgestellt, die nur wirklich haarsträubend sind. Darüber schreiben Sie. Was hat sich da verändert in Sachen Migration, Straffälligkeitsdiskussion? Was fällt Ihnen da auf?
Was Migration angeht, muss man zunächst die Wahrheit sagen. Die Zahl der jungen Verurteilten in den Jugendstrafanstalten ist recht hoch. Sie nähert sich zuweilen den 50%. Und daraus könnte man dann den falschen Schluss ziehen, dass ausländische Staatsangehörigkeit, fremde Staatsangehörigkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass man kriminell wird, erhöht. Das ist aber aus mehrerlei Gründen falsch. Ich empfehle jedem, der jetzt zuhört, folgendes Experiment. Nehmen Sie Ihren deutschen Pass und gehen Sie in Kehl über die schöne Fußgängerkrüppe hinüber nach Frankreich, nach Straßburg. Dort sind Sie Ausländer. Und jetzt prüfen Sie sich selbst, ob Ihre Neigung, Straftaten zu begehen, Gesetze zu übertreten, nun zugenommen hat oder nicht. Meine Prognose ist, Sie werden sagen, nein, hat es nicht, weil der Pass ist eben kein Instrument, was mich stärker kriminell macht oder nicht. Dasselbe Ergebnis haben Sie, wenn Sie, ich hoffe, ungestraft wieder nach Deutschland zurückkehren und Sie prüfen sich erneut, ist jetzt etwas anders mit meiner Neigung, Straftaten zu begehen? Die Antwort ist nein. Der Pass ist es nicht. Aber Flucht und Migration sind es schon. Und zwar deshalb, weil aus den Ländern, von denen wir viele Einwanderer haben, wandern die Reichen sowieso nicht aus. Die bleiben hübsch dort, denen geht's ja gut. Es sind also die ganz Armen, es sind die Bedrückten, und das können Sie bei mir im Buch auch nachlesen. Es ist zum Beispiel jemand wie Moses Karame, dessen Lebensweg ich dort schildere, dessen Vater in Sierra Leone erschossen wurde von Rebellen, und der dann ganz alleine auf der Welt war und mit Hilfe eines Kirchenmannes nach Deutschland kam und hier dann Probleme hatte, nachzuweisen, dass er politisch verfolgt ist, weil die Behörden haben gesagt, du bist ja gar nicht verfolgt, war ja dein Vater. Du hast ja gar nicht drauf ankommen lassen, ob man dir etwas tut. Und dasselbe geschieht, wie ich finde, im Augenblick auch mit den Jesiden. Da hat man jetzt eine vierköpfige Familie abgeschoben. Die haben keinerlei Straftaten begangen, aber konnten nicht nachweisen, dass sie konkret vom IS selber bedroht waren, weil sie schon abgehauen sind, bevor es soweit war.
Das heißt, man muss sehr genau unterscheiden, was diese Zahlen vor allen Dingen angeht. Wenn wir jetzt aber nochmal in die Strafanstalt reinschauen, werden Menschen, die eben mit Migrationshintergrund vielleicht geflohen sind, dann straffällig geworden sind, anders behandelt in den Strafanstalten? Gibt es da eine Unterscheidung, die Sie vielleicht auch wahrnehmen von Seiten derer, die dort arbeiten und von Seiten derer, die dort auch inhaftiert sind?
Im engeren Sinne anders behandelt werden sie nicht. Aber das Verständnis ist natürlich begrenzt. Wenn bei uns in der Anstalt jemand war, wie zum Beispiel zwei indische Jugendliche, die ich schildere, die nur Englisch sprachen, dann hatten sie Glück, dass der Chef, nämlich ich, wenigstens Englisch mit ihnen gesprochen hat. Wenn gar jemand Französisch gesprochen hat, das spreche ich auch sehr gut, dann war vollends kein Beamter da, der das gekonnt hat. Mit anderen Worten, ich wünsche niemandem, dass er im Ausland, in einem Land, wo er die Sprache nicht spricht, inhaftiert wird, weil er kann seine persönlichen Bedürfnisse nicht gut artikulieren und er kann auf nicht sehr viel Verständnis hoffen.
Joachim Walter, heute zu Gast bei SR Kulturfragen an den Autor. Wir haben noch jede Menge Fragen. Die nächste hier.
Meine Frage an den Autor lautet, was er von einer Herabsetzung der Strafmündigkeit von Kindern angesichts der immer verbreiteteren und stärkeren Kriminalität von Kindern hält. Immer vorausgesetzt natürlich, dass im Jugendstrafvollzug wirklich Erziehung vor Bestrafung und Schikane steht.
Ich kann es recht kurz machen, da halte ich überhaupt gar nichts davon, weil gerade auch der Fall in Ottweiler, der jetzt geschehen ist, zeigt, Jugendstrafvollzug ist kein Ort für ganz junge Jugendliche und schon gar nicht für Kinder. Das ist übrigens wissenschaftlich auch ausgepaukt. Wenn es anders wäre, dann müsste diese Institution, die jetzt schon die Spreizung zwischen 14, was möglich ist, bis zu 21 kaum aushält, noch mehr differenziert werden. Und das habe ich in meinem Buch dargelegt. Das ist bisher nicht der Fall und ist auch in weiter Ferne. Im Übrigen, entschuldigen Sie, ich habe selber Enkel in diesem Alter, die sind jetzt klein bisschen älter schon, gehabt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es für die oder für die Gesellschaft gut wäre. Und letzte Bemerkung, die Kinderkriminalität in Deutschland steigt nur deshalb, wenn man hergeht und die Grundgesamtheit außer Acht nimmt. Wenn von, sagen wir, ich greife jetzt eine Zahl, wenn von 5000 Straffälligen, die registriert sind, und da wird ja alles registriert, weil Kinder sind leicht zu überführen, wenn da es einen Anstieg um 28 Fälle gibt, dann haben sie sofort wieder 0,5% Zuwachs. Es kommt also darauf an, zu fragen, wie viele sind denn das überhaupt? Gefährden die unsere Gesellschaft? Oder ist das nur gemeinlästig, was da geschieht? Ich tendiere dafür, die gefährden nicht unsere Gesellschaft. Wir sollten nicht mit dem schärfsten Schwert des Strafrechts nun auch noch nach 13- und 12-Jährigen schlagen.
Insgesamt die Jugendkriminalität steigend oder bleibt gleich hoch?
Die Jugendkriminalität steigt als solche, wenn man Jugend zwischen 18 und 14 und 18 zählt, wie bisher, steigt so gut wie nicht. Wenn man dann noch differenziert nach Delikten und sagt, ja, was geschieht da konkret, dann kann man Entwarnung geben. Das ist kein wirkliches Problem. Das Problem in der Kriminalität sind, entschuldigen Sie, die Erwachsenen.
Ist dort eine Zunahme, wenn man das jetzt das ganz große Bild noch mal ganz kurz aufmacht, eine Zunahme wahrnehmbar, eine Veränderung vor allen Dingen, die Sie auch wahrgenommen haben, welche Art von Kriminalität da im Vordergrund steht?
Da gibt es ganz komplexe Statistiken, die ich sogar hier dabei habe, auf dem neuesten Stand. Das kann man so einfach nicht sagen. Insgesamt steigt auf lange Sicht, wenn man lange Zeit rein sich anschaut, die Kriminalität nicht. Die Jugendkriminalität ist sogar stark gefallen. Das ist die Kurve seit den 70er Jahren, da geht's abwärts. Also wir sind in keinen sehr schwierigen Bereichen.
Dann schauen wir doch nochmal auf die Strafvollzugsanstalten. Sind die in schwierigen Bereichen, sind die überbelegt? In den letzten Jahren haben die zu kämpfen damit, dass sie vielleicht noch nicht gut genug ausgestattet sind, personell wie auch als Einrichtung?
Ja, das schon. Man hat allerdings auch Haftplätze hier und da abgebaut, zu Zeiten, als das bequem war, als man sich das leisten konnte. Und jede Zelle, die in ein Büro umgewandelt worden ist, lässt sich eben nicht mehr so ganz leicht ertüchtigen als Haftraum.
Eine weitere Frage noch an Joachim Walter.
Ich hätte gerne von dem Autor gewusst, welche Alternativen er sieht zum Strafvollzug, ob es da überhaupt Alternativen gibt.
Da gibt es sehr viele und zwar sehr erfolgreiche. Die erste ist Bewährung. Die meisten Freiheitsstrafen, die überhaupt von Gerichten verhängt werden, wie auch Jugendstrafen, werden zur Bewährung ausgesetzt. Und die Quote des Erfolgs ist bei Bewährung besser. Vielleicht deswegen, weil die Menschen in der Gesellschaft bleiben und ganz normal arbeiten oder Unterricht machen oder Ausbildung. Gibt es beispielsweise die Möglichkeit betreutes Wohnen, dass man sagt, Wohngemeinschaft machen die jungen Leute gerne, aber eine, die betreut ist von einem Sozialarbeiter, ist natürlich ein Vorteil. Man kann denken an gemeinnützige Arbeit, dass jemand die Schäden, die er angerichtet hat, durch gemeinnützigen Dienst wieder gut macht. Man kann denken an Therapie oder Wiedergutmachung, also dass man sich auch außerhalb in eine Therapie begibt, die obligatorisch ist. Notfalls, in ganz schlimmen Fällen, hilft auch die elektronische Fußfessel.
Auch das war eine Frage, die heute mehrfach gestellt worden ist. Vielen Dank, dass Sie es gerade noch beantwortet haben. Sie sehen also die Fußfessel, offener Vollzug mit Fußfessel, durchaus positiv. Ja. Und damit setzen wir einen Punkt. Vielen, vielen Dank an Joachim Walter. Ihnen alles Gute, danke fürs Kommen. Und sein Buch »Die Freiheit nehme ich dir, Sinn und Unsinn des Strafvollzugs« aus dem Westend Verlag geht heute ein Exemplar an Rudi Freidinger, an Reinhard Schramm und Bernd Hupperich. Und allen anderen danke ich natürlich auch fürs Fragestellen. Wie immer können Sie Ihre Fragen auch schon mal vorab schicken, auch für die nächste Sendung, nächsten Sonntag, dann Sebastian Kurtenbach mit dem Thema Kinder, Minderheit ohne Schutz. Die alternde Gesellschaft ist weder kindergerecht, noch ist sie gerecht zu Kindern, so seine These. Und das ist ein Punkt, den wir diskutieren werden und müssen nächsten Sonntag bei Fragen an den Autor Sebastian Kurtenbach. Auf srkultur.de, da finden Sie alle Informationen zu dieser Sendung und zu anderen. Und natürlich finden Sie die auch in der ARD Audiothek unter Fragen an den Autor als Podcast. Für heute bedankt sich und sagt Tschüss, Jochen Marmitt. Schönen Sonntag.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein Saal, in dem sehr viele, sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist, erlebe ziemlich hautnah mit, was da passiert, und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sage hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will, und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie sahen die Angeklagten aus, wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert. Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/237.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.